Direkt aus Europa, Nummer 419, Seite B.
NDR Info. Nachrichten.
6 Uhr. Guten Morgen. Im Norden Syriens hat die von den USA geführte Koalition zahlreiche Luftangriffe gegen Ziele der Terrorgruppe Islamischer Staat geflogen. Ein Militärsprecher erklärte, es seien mehrere Gebäude des IS sowie strategisch wichtige Straßen zerstört worden. Die Möglichkeiten der Islamisten, Waffen von Syrien in den Irak zu bringen, seien deutlich eingeschränkt worden. Zuvor hatte der IS Videoaufnahmen ins Internet gestellt, auf denen zu sehen ist, wie jugendliche Islamisten im Amphitheater von Palmyra 25 Männer töten. Es soll sich bei ihnen um syrische Soldaten handeln. Das Wetter. Heute verbreitet längere Zeit sonnig. Höchstwerte zwischen 27 Grad in Nordfriesland und 36 in Göttingen. Das waren die Nachrichten.
NDR Info. Forum am Sonntag.
Was eben so auffühlend ist, ist, dass man als Eltern eben überhaupt nicht weiß oder nicht gesagt bekommt, was der Grund ist oder die Gründe. Dann könnte man ja vielleicht nach einer Zeit darüber reden. Und das ist eben nicht möglich, weil die Kinder jeglichen Kontakt verweigern, muss ich sagen, ja.
Verlassene Eltern, wenn Kinder den Kontakt abbrechen. Von Katharina Jetter.
Maria Stein hat 2 erwachsene Söhne und eine Tochter. Die 67-jährige ehemalige Lehrerin kann bis heute nicht begreifen, warum ihr jüngster Sohn den Kontakt zu ihr und ihrem Mann abgebrochen hat.
Also wir haben seit gut 3 Jahren keinen Kontakt mehr. Und das hat sich entwickelt, als er seine Frau verlassen hat. Er war 10 Jahre verheiratet und hat uns dann irgendwann mitten in der Nacht oder abends angerufen und hat gesagt, ich kann nicht mehr. Ich mache jetzt Schluss mit ihr und ich lasse mich scheiden. Und unsere Reaktion war natürlich erstmal entsetzt und traurig, weil wir die Frau sehr gerne haben. Aber wir haben gesagt, das ist dein Ding. Wenn du nicht mehr kannst, dann musst du das eben so machen, wie du das machst.
Die Steins nahmen damals auf Wunsch des Sohnes die Schwiegertochter und den kleinen Enkel vorübergehend bei sich auf. Der Sohn selbst zog in dieser Zeit mit seiner neuen Freundin zusammen.
Ja, ab dann wurde es also ganz merkwürdig. Wir haben ihn dann noch 2-mal gesehen, aber er war immer sehr abweisend und kühl zu uns, hat aber dann eine Menge Forderungen an uns gestellt, finanzielle, die wir auch, er muss sich eine Wohnung einrichten und dies und jenes. Da war er 34. Er war noch dabei, seine Dissertation zu schreiben. Damit ist er jetzt auch fertig, also schon länger. Wir wissen es aber nur nicht von ihm, also das ist schon etwas länger. Und dann hat er uns noch einmal besucht und da war er schon ganz, ganz merkwürdig. Und wir haben das alles nicht verstanden, was los war. Und dann so mit großem Knall ist er ja weggegangen wieder von uns. So, und seitdem war Funkstille.
Immer wieder haben Maria Stein und ihr Mann in den letzten 3 Jahren versucht, den Kontakt wiederherzustellen. Doch der Sohn blieb hart. Er habe keine Zeit für Treffen. Die Steins gerieten immer mehr in die Position von Bittstellern.
Wir haben dann immer wieder Kontakt gesucht, haben ihm Weihnachten Geschenke geschickt, zu Geburtstag. Die letzten beiden Male haben wir zurückbekommen. Das war für mich wie ein Schlag ins Gesicht dann auch immer. Dann war ich ganz tief unten, wenn das passierte. Und danach habe ich gesagt, ich will es nicht mehr. Ich schicke nichts mehr hin. Er hat uns damit sehr gedemütigt auch.
Nach und nach musste sich Maria Stein mit dem Gedanken abfinden, dass ihr Sohn tatsächlich nichts mehr von ihr wissen wollte. Doch das Grübeln über die möglichen Gründe hörte deshalb nicht auf.
Erstmal setzen ja unheimliche Schuldgefühle ein, dass man denkt, mein Gott, was hast du alles falsch gemacht, was war da los? Mir fällt nichts ein. Also natürlich haben wir Fehler gemacht. Welche Eltern machen keine Fehler, ne?
Welchen Einfluss hatte die neue Freundin ihres Sohnes? Die Steins hätten in dieser Zeit viele Fragen an ihren Sohn gehabt, doch der hüllte sich weiter in Schweigen. Dann hörte Maria Stein von einer Selbsthilfegruppe für verlassene Eltern und beschloss, aktiv zu werden und die Gruppe kennenzulernen. Alleine, so hatte sie das Gefühl, würde sie sich bloß weiter im Kreis drehen, sich Vorwürfe machen und langsam immer mutloser und trauriger werden.
Es gab Zeiten, da ging es mir richtig schlecht. Richtig schlecht. Da durfte man den Namen nicht erwähnen, dann bin ich gleich in Tränen ausgebrochen oder ganz große Wut auch, ja. Ich bin aus dem Zimmer rausgelaufen, als mein Mann dann irgendwie wieder ein Telefongespräch hatte, ein schlimmes, und habe gesagt, ich will ihn nie wiedersehen, ich will nichts mehr von ihm hören.
Doch der erste Besuch der Selbsthilfegruppe kostete Überwindung. Schließlich würde sie sich vor den Teilnehmern outen müssen, als eine Mutter, deren Sohn nichts mehr mit ihr zu tun haben will.
Als ich dann da war und die verschiedenen Menschen da gesehen habe, habe ich gedacht, ach, das sind ja auch alles ganz normale Menschen wie ich. Und das sind keine Monster, die da sitzen, sondern die haben genauso ihre Probleme und sind also völlig fertig und können das nicht ertragen. Ne?
Ein Dutzend Mitglieder hat die Gruppe, hauptsächlich Frauen ab 50. Sie alle sind keine Rabeneltern gewesen. Sie haben versucht, das Beste für ihre Kinder zu tun. Sie haben sie nicht geschlagen oder missbraucht oder verwahrlosen lassen. Und doch eint sie das gleiche Schicksal. Ihre Kinder haben sich radikal von ihnen abgewendet, die Wurzeln gekappt. Einigen Eltern ist das erst vor kurzem passiert. Andere aus der Selbsthilfegruppe leben seit vielen Jahren damit. Sie wissen nicht, wo ihre Kinder wohnen, wie sie jetzt aussehen, ob sie mittlerweile Enkel haben. Auch die 68-jährige Carola Bischof hat ihren ältesten Sohn seit 3 Jahren nicht mehr gesehen. Und auch sie grübelt bis heute über die Gründe für seine Entscheidung nach.
Es gibt kein Schlüsselerlebnis. Ich kann es nicht an einem Erlebnis oder einer Erfahrung festmachen. Ich nenne das immer das schleichende Gift. Und erst im Rückblick mit Hilfe einer langjährigen Freundin ist mir klar geworden, dass es also schon relativ früh eine Distanzierung gab, auch ein Umgang mit uns, von dem wir mitunter dachten, das geht eigentlich so nicht, das ist nicht in Ordnung, was wir aber hingenommen haben.
Vielleicht hätten wir strenger mit ihm sein müssen, denkt Carola Bischof heute im Rückblick. Dann hätte es zwar öfter Krach gegeben, aber danach vielleicht auch wieder eine Annäherung. So drifteten Eltern und Sohn immer weiter auseinander.
Aber das Gras auf der anderen Seite war für ihn immer grüner, was dazu führte, dass er den Studiengang mehrfach gewechselt hat, dass wir auch gar keinen Durchblick mehr hatten, nicht mehr fragen durften, dass er eigentlich immer mehr aus unserem Blickfeld verschwand und dass er summa summarum 12 Jahre studiert hat. Während der letzten Jahre hatten mein Mann und ich Phasen, dass der eine oder andere sagte, also wir stellen die Zahlung jetzt ein, wir wissen nichts und wir dürfen nicht nachfragen, dann wird er gleich schroff. Und was macht er eigentlich? Dann hat der andere gesagt, lass es sein, wir machen es weiter, wir können es ja noch.
Auch nach dem Studium unterstützten die Bischofs ihren Sohn weiter, richteten ihm eine Wohnung ein, wussten aber nicht, wer dort mit einzieht. Das sei privat, so der Sohn. Die persönlichen Treffen wurden immer seltener. Telefonate abgewürgt.
Und es war dann auch so, dass mein Mann nach telefonischen Anläufen dann schon viel früher sagte, das hat keinen Zweck, ich rufe da nicht mehr an, ich lasse das. Während ich das immer noch versucht habe und dachte, das kann doch gar nicht sein und das muss sich doch ändern lassen. Aber es hat keine Besserung erbracht. Nach dem letzten Telefongespräch, was so voller Kränkungen auch war, habe ich dann auch in aller Ruhe gesagt, weißt du was, ich merke, das hat alles keinen Zweck. Ich werde dich auch nicht mehr anrufen. Ich lasse das jetzt. Ich möchte dich auch nicht belästigen. Das habe ich noch geschafft. Und dann habe ich noch gesagt, obwohl ich mich ganz betäubt fühlte irgendwie, unsere Tür ist immer für dich offen. Und was auch immer kommt, du bleibst ja unser Kind.
Die Partnerin ihres Sohnes haben die Bischofs nie kennengelernt. Und auch ihren Enkelsohn haben sie noch nie gesehen.
Dann müssen die Eltern sich um ihr eigenes Leben kümmern. Wobei das härter ist, wenn Kinder sterben. bekommen die Eltern ganz viel Unterstützung und Mitgefühl aus der Umgebung. Wenn es so einen Kontaktabbruch gibt, fehlt diese Rückendeckung in der Familie, im Bekanntenkreis. So im Gegenteil, manche Eltern spüren dann noch, naja, wird schon begründet sein, wenn die Kinder abgehauen sind.
Als langjähriger Leiter einer Familienberatungsstelle hatte Jörg Eickmann den Eindruck gewonnen, der Bruch zwischen den Generationen trifft immer mehr Familien. Jörg Eickmann ist nicht der Einzige, der über die plötzliche Funkstille in Familien ein Buch geschrieben hat. Es gibt Ratgeber von anderen Familientherapeuten, aber auch Bücher von betroffenen Müttern. Außerdem gründen sich in vielen größeren Städten Selbsthilfegruppen. In Hamburg und in Kiel sind es derzeit jeweils 3 und auch in Osnabrück und in Hannover gibt es Gruppen für Betroffene. Auch im Internet melden sich immer mehr verlassene Eltern zu Wort.
Mein Vater ist ja gestorben, als ich 30 Jahre alt war. Meine Mutter hatte mehrfach neue Partner. Ich habe dann erst gemerkt, dass ich zu ihr eigentlich nicht viel Nähe hatte, sondern zu meinem Vater. Meine Mutter stellte diese Partner irgendwie abrupt, fast radikal vor, erwartete sofort ein positives Urteil meinerseits. Ich habe mich immer noch bedeckt gehalten, habe gesagt, wie schön für dich, das genügt ihr aber nicht. Sie wurde schroff und das hatte zur Folge, dass ich 30 Jahre lang keinen Kontakt zu meiner Mutter hatte.
Durch viele Gespräche in der Selbsthilfegruppe kann Carola Bischoff heute offensiver mit der Tatsache umgehen, dass ihr Sohn keinen Kontakt zu ihr will, was auch immer die Gründe dafür sein mögen. Früher hat sie sich geschämt, wenn Bekannte fragten, wie geht es deinem Sohn, was macht dein Enkelkind? Und hatte ausweichend geantwortet. Heute sagt sie ganz offen, ich weiß nicht, was mein Sohn macht, wir haben keinen Kontakt mehr.
Das heißt, wir werden nur einmal gefragt und dann ist Ruhe. Wir müssen uns doch nicht verstecken. Wir wollen nicht auch noch ein schlechtes Gewissen haben.
Carola Bischoff weiß gar nicht, ob sie ihren Sohn noch einmal wiedersehen möchte. Sie will sich auf jeden Fall schützen vor seiner herabsetzenden Art. Es gibt keine Statistik, die belegen kann, dass es immer mehr Kontaktabbrüche in Familien gibt und auch keine wissenschaftlichen Untersuchungen über die Gründe dafür. Aber Tatsache ist, dass es immer mehr Selbsthilfegruppen gibt, in denen Betroffene sich austauschen und sich gegenseitig seelisch unterstützen.
Deutschlandradio Kultur. Länderreport.
Schöne Uckermark, leere Uckermark. So heißt der Länderreport heute. Maximilian Klein war für uns in der Uckermark unterwegs.
Mit seinem Bus kommt Jan-Erik Fischer, wenn man ihn braucht. Aber dann muss er erst einmal telefonieren. Sein Bus ist ein Rufbus.
Also dort meldet man im Prinzip eine Fahrt an. Da gibt es eine zentrale Rufnummer. Es gibt auch einen Fahrplan für diese Rufbus-Abfahrtszeiten. Und wenn ich jetzt nach Templin oder nach Beutzenburg möchte oder ins nächste Dorf, dann rufe ich einfach dort in dieser Zentrale an. Dann kommt ein Taxi, holt mich dann ab von der Bushaltestelle und bringt mich dann zu dem normalen öffentlichen Tarif in den nächsten Ort oder in die nächste Stadt. Also nicht zum Taxitarif, sondern zum normalen Preis.
Es gibt den Linienverkehr, es gibt Schulbusse und Rufbusse gibt es auch. Nahverkehr und Uckermark, das funktioniert. Nur irgendwie anders. Es muss so sein, denn die Fahrgäste, nun ja.
Man kennt alle. Also es ist sehr, sehr selten, dass Leute einem unbekannt sind. Man hat in der Saison, in der Tourismussaison natürlich dann mal auch mal fremde Touristen, die man nicht kennt. Aber eigentlich kennt man alle.
Man kennt alle. Und ihre besonderen Wünsche. Und lernt, dass die fette Henne ein Pilz ist.
Hier unten im Grund am Ziesberg gibt es zum Beispiel einen Baum. Dort springt eine Oma grundsätzlich raus, wenn die Rufbus fährt und rennt einmal um diese Kiefer drumherum, weil immer 2 bis 3 Mal im Jahr wächst an dieser Kiefer eine große fette Henne. Und die wird dann während des öffentlichen Nahverkehrs wird dann schnell mal ein Pilz gepflückt.
Jan-Erik Fischer ist nicht nur Busfahrer, er hat ein Busunternehmen, ein kleines, wie er sagt. Ein Taxi hat er auch. Und alles hängt irgendwie zusammen. Die Zahl der Fahrgäste dürfte übersichtlich sein. Zumindest ist es wohl eine schwere Frage. Oder ein Betriebsgeheimnis.
Da eine Zahl zu nennen, es gibt Verkehrszählungen. Und am Monatsanfang sind es mehr Fahrgäste, am Monatsende sind es weniger. um das auch mal so in den Raum zu stellen. Die Schülerzahlen sind so, dass man so, aus manchen Dörfern gibt es gar keine mehr. In manchen Dörfern hat man wieder sehr viele. Manche Dörfer haben sich sehr positiv entwickelt. Ein Dorf wie Turmsdorf bringt es morgens auf ca. 20 bis 25 Kinder. Andere Dörfer haben gar keine mehr. Wir fahren natürlich mitunter auch nur mit 2 oder 3 Fahrgästen durch die Gegend.
Die Jungen ziehen weg, die Alten sterben weg. Wer weiß das besser als der Busfahrer?
Wenn ich mein altes Heimatdorf zum Beispiel durchgehe, wo ich aufgewachsen bin,
wo ist das?
Hardenbeck, das Nachbardorf hier. Dort ist es so, dass im Prinzip in jedem zweiten Haus schon Leute wohnen, die über 70 sind. Also 75, 76, also etwa das Alter meiner Eltern.
Jan-Erik Fischer selbst ist 42 Jahre alt.
Und da kann man im Prinzip ja an 2 Händen abzählen, wer noch in 10 Jahren hier wohnen wird. Also entweder es wären alles Wochenendhäuser oder es wird ein Zuzug stattfinden. Aber ich tippe da eher auf Wochenendhäuser, weil ein Zuzug mit Kindern ist doch relativ wenig da.
Stille. Und Bienen. Bäume, Schafe, Vögel. Stille zum Nervöswerden. In der Ferne ein Auto. Dann huscht eine Katze vorbei. Ein Vogel landet auf einem Ast. Eine Taube gurrt, ein Moped irgendwo weit weg, ein Schaf blökt. Die Ereignisse von 2 Stunden. In der 3. Stunde huscht die Katze noch einmal vorbei, diesmal in umgekehrter Richtung. Der Vogel ist da schon wieder weg. Jetzt könnte wieder ein Auto kommen. So vergehen Tage im Beutzenburger Land. Deutschland ist dicht besiedelt, so dicht wie keine andere Region in Europa. Die Uckermark ist nicht dicht besiedelt. Um die 40 Einwohner je Quadratkilometer sollen es sein. Und im Beutzenburger Land, einem Teil der Uckermark, sind es nur 16 Einwohner pro Quadratkilometer. Das gilt als unbesiedelt, praktisch leer. Eine Ecke für das schnelle Robinson-Crusoe-Gefühl. Der Blick hat Platz, viel Platz. Es ist kaum jemand hier. Berlin ist eine gute Autostunde entfernt, Richtung Süden. Ach Berlin, eine Autostunde kann lange dauern. Hier ist eben Uckermark.
Märkische Heide, märkischer Sand, sind des Märkers Freuden. Sind
die Orte hier heißen Templin, Prenzlau, Schwedt und Beutzenburg. Die Sehenswürdigkeit hier ist ein Mülleimer, der Werbesprüche aufsagt, wenn etwas eingeworfen wird. Ansonsten ein Schloss, eine Eisdiele, eine neue Kneipe.
Wollen Sie Hütorm noch ne Hus, noch Vatern und Muttern?
Ja, was so. Heißt das?
Ob Sie heute Abend noch nach Hause wollen, ob Sie zu Vatern wollen oder zu Muttern wollen.
Die Fleischerei ist schon lange geschlossen. Es braucht viel Fantasie, um sich den alten Laden als Fleischerei vorzustellen. Jetzt sitzen 2 alte Damen darin.
Wir hatten die Fleischerei. Das war hier der Laden, hier vorne, wo wir sitzen. Hier war der Ladentisch. Den haben wir erst mal rausgebracht, wo es ja war. Viele Leute sich eingekauft hier.
Die beiden Damen haben sich einen Klapptisch aufgestellt, Kaffeetassen mitgebracht und die Tür offen gelassen, falls ein Neugieriger vorbeikommt. Auf Wunsch singen sie die Brandenburg-Hymne. Und sie erzählen.
Aber wir sprechen ein anderes Uckermark, wir sprechen ein anderes Platt. Der Uckermarker spricht anders, Neustrelitz spricht schon wieder anders wie hier.
Der Laden zu. Die Sprache stirbt aus. Die Menschen gehen weg. Das tun sie schon immer. Sie haben das getan, als es mit der DDR losging. Und als es mit der DDR zu Ende ging, haben sie es wieder getan.
Na, 56, 50, 52, 56, 58. Da war doch diese Flucht, da sind sie doch alle abgehauen, weil sie den Soll nicht mehr erfüllen konnten, die Bauern. Und da sind sie doch alle am besten abgehauen, alle nicht, aber die meisten. Und dann nachher gab es den Zusammenbruch und dann kam nachher die LPG.
Die alten Damen sind geblieben. Sie sind geblieben, als sie jung waren und jetzt bleiben sie erst recht. Wo sollen sie auch hin? Ihre Familien waren ja auch hier.
Einer hat da gearbeitet im Feldbau, der andere hat Stallung übernommen. Mein Cousin hat damals Schweinestall übernommen. Da es wird viel gemacht, wenn sie jetzt durch den Dörfern fahren, diese Farmen schon, dass jeder sein Grundstück in Ordnung hält. Früher war der Hoftor auf, das hat alles gehangen und alles, weil es keinen mehr gehört hat. Die sind geflüchtet, die haben sich da eine Existenz aufgebaut.
Die Berliner kommen und wollen Einsamkeit, kultivierte Einsamkeit. Latte Macchiato mit Blick auf Kuhweide, Cappuccino, aber bitte laktosefrei. Freilaufende Schafe, aber geruchsneutral. Hilfe, ein Raubtier. Ach, so sieht eine Henne aus. Die Berliner und das Landleben. Der Busunternehmer Jan-Erik Fischer gehört zu denen, die zugezogen sind. Seit 22 Jahren lebt er in der Uckermark. Er stammt aus Thüringen. Da ist man dem Landleben näher als die Berliner, die sich am Landleben versuchen.
Ja, sehr viele Berliner, auch die auch fest hierher ziehen, die auch ihren festen Wohnsitz sich hier schaffen. Aber diese Familien sind meistens doch dann schon in dem Alter, wo sie keine Kinder mehr haben oder die Kinder auch dann nur am Wochenende kommen.
Nur am Wochenende. Berliner halten nur dann Ruhe aus. Der Plan klingt gut. 5 Tage in Berlin arbeiten und am Wochenende Ruhe auf dem Land.
Und vielfach ist es dann auch zu sehen, dass man im Prinzip das Geld aufgebracht hat, um sich dieses Wochenendhaus zu erwerben und dann natürlich aber nachher das Geld nicht hat, um das Wochenendhaus auch zu unterhalten. Das ist natürlich sehr oft zu sehen, oder die Häuser, beziehungsweise die Häuser oder die Nebengelasse dann einfach zu groß sind für die Leute und die sich dann einfach völlig damit übernommen haben, das mit der Pflege des Grundstückes beziehungsweise mit der Erhaltung der Immobilien. Das ist natürlich sehr oft zu sehen.
Jan-Erik Fischer sieht vieles in der Gegend. Sieht, wie Häuser die Besitzer wechseln, sieht große Anfänge und geplatzte Träume, sieht die Illusionen und die Realität, die die Träume durchkreuzt. Alltag und Hochglanz will einfach nicht zusammenpassen.
Ja, die Leute wohnen in den Häusern. Streckenweise gibt es ganz makabere Beispiele. Und da hat sich einer ein Wochenendhaus, so ein Häuschen auch gekauft und hat einen Bauwagen in die Mitte gestellt und wohnt in dem Bauwagen und die Häuser drumherum zerfallen.
Berliner ändern die Dinge ja nicht nur. Manchmal ändern sie sie auch zum Besseren.
Vor allen Dingen bringen sie auch ein bisschen Kultur in die Gegend. Ja, Niveau kann man schlecht sagen. Ich meine, wir sind ja auch nicht niveaulos, wenn wir auf dem Dorf wohnen. Aber natürlich auch so ein bisschen höhere Kultur, sei es so Konzerte und solche Dinge. Also das wird dann schon organisiert durch diese Leute oftmals. Und das ist natürlich auch sehr angenehm, ja.
Die Uckermark muss belebt werden. Das ist das Ziel der Willkommensagentur. Zu finden ist sie in Templin, einer Stadt mit knallrosafarbenem Rathaus. Die Agentur ist für alle da, die ein neues Leben mit mehr Platz und viel Grün beginnen möchten.
Da leisten wir, glaube ich, mitunter auch Vermittlungsarbeit zwischen den Lokalen, zwischen den Hiesigen und denen, die sich dafür interessieren. Ich habe auch wirklich Zuzugsinteressierte hier sitzen, die sagen, ja, aber wir wollen ja mit der Region und in der Region und in Vereinen oder uns engagieren.
Die Willkommensagentur mit Sitz in Templin. Vorn wird Regionales verkauft und Staubfänger für Touristen. Hinten steht der Schreibtisch von Stefanie Neumann.
Hintergrund und Trägerverein der Willkommensagentur Uckermark ist der Verein Zuhause in Brandenburg. Und der beschäftigt sich mittlerweile seit über 5 Jahren mit dem Thema Rückkehr in die Uckermark, Perspektiven auch für jüngere Leute, junge Familien in der Uckermark. Also was aufgrund des demografischen Wandels natürlich sehr gebraucht wird, sind Pflegekräfte. Und Altenpfleger, also die Berufe haben hier wirklich Zukunft und keine Probleme, Arbeit eigentlich zu finden. Wenn es Richtung Schwedry übergeht, Industriestandort, dann auch Industrieberufe.
Stefanie Neumann selbst weiß, was es heißt, zurückzukehren. Sie stammt aus der Oberlausitz, lebte 12 Jahre in Berlin, 2 Jahre in Australien und jetzt eben in der Uckermark.
Wir haben Rückkehrer aus Norwegen, mehrere. Viele Anfragen betreffen in erster Linie natürlich Arbeitsmarkt, berufliche Perspektiven oder auch eben Existenzgründung. Wenn Kinder dabei sind, geht es auch von der Tanzschule bis zur Schule, spezielle Schulen auch oder.
Eines der Beispiele ist Arne Rossberg aus Templin. Er war einige Jahre weg.
Also eigentlich die Hälfte meines Lebens, ich bin bis 14 weg, mit 14 Jahren weg, in der 7. Klasse, dann nach Mecklenburg-Vorpommern, wo der Brandenburg ja liegt, und bin jetzt mit 34 dann wieder zurückgekommen.
Weg ist er, weil er auf ein Sportgymnasium wechseln wollte. Zurück kam er, um ein Fitnessstudio zu eröffnen. Dazwischen liegen Jahre in Neubrandenburg und Nordrhein-Westfalen für Ausbildungen, Prüfungen und um Erfahrungen zu sammeln.
Eigentlich alles, was man anpackt und macht, kann man eigentlich auch, sagen wir mal, eine Nummer kleiner denken und auch herangehen, sei es Zielgruppe, die man anspricht oder Umsätze oder Möglichkeiten, die man halt ausschöpfen möchte, ist halt alles kleiner. Aber es ist natürlich klar, die Menschen hier sind doch eher älter.
Älter sind die Menschen also geworden. und vielleicht nicht unbedingt neugierig, wenn jemand kommt, um ein Fitnessstudio zu eröffnen.
Und man muss sicherlich auch ein wenig mehr Geduld, Durchsetzungsvermögen und Durchhaltefähigkeiten mitbringen. Denn klar kommt man in vielen Bereichen mit mehr Skepsis in Kontakt.
Busunternehmer Jan-Erik Fischer redet noch darüber, wie gut man sich auf dem Land selbst versorgen kann.
Man hat auch so ein bisschen Selbstversorgermentalität entwickelt, die sich jetzt natürlich hier wieder noch stärker entwickelt, würde ich sogar sagen. Das hat sich sogar verstärkt inzwischen wieder. Also die Leute haben wieder mehr ihre eigene Gans und ihre eigene Ente und ihre eigene Gurke. Also das hat sich doch wieder verstärkt.
Das war ein Länderreport von Maximilian Klein. Den finden Sie zum Nachlesen oder besser natürlich zum Nachhören im Netz bei uns www.deutschlandradiokultur.de.
Übungsaufgabe. Schreiben Sie bitte, was Sie hier hören, auf Blätter A4 mit weitem Zeilenabstand, indem Sie jede zweite Zeile zum Verbessern freilassen. Schreiben Sie aufs erste Blatt Ihren Namen, Ihre Adresse und eine Faxnummer, unter der Sie zu erreichen sind, und schicken Sie das dann bitte bis Monatsende an die Redaktion. Ishiyama Shosai, Japan 171-0021 Tokio, Toshimaku, Nishiikebukuro 5-21-6-205. Innerhalb von 2 Wochen bekommen Sie dann als Fax Ihre Zensur von 1 bis 10 Punkten, 10 sehr gut, und den Text, damit Sie selber verbessern, was Sie geschrieben haben und sich überlegen, woher diese Fehler kommen und was Sie noch üben müssen. Was Sie hören, ist eine Zusammenfassung eines Teils dessen, was Sie letztes Mal in Direkt aus Europa auf Deutsch gehört haben. Wenn Sie Schwierigkeiten haben, hören Sie sich das bitte noch einmal an und sehen Sie sich im Beiheft an, wie die Eigennamen geschrieben werden. Vokabeln schlagen Sie bitte in einem Wörterbuch nach.
Meine Damen und Herren, hören Sie jetzt bitte die Übungsaufgabe zu Direkt aus Europa Nummer 418. Als Schöffen bezeichnet man Richter, die nicht Jura studiert haben. Während die hauptamtlichen Richter als Beamte ein Gehalt bekommen, erhalten die ehrenamtlichen Richter nur eine Aufwandsentschädigung. Offiziell wird ihre Bezeichnung als Schöffen aber nur in der Strafgerichtsbarkeit verwendet. Die offizielle Bezeichnung derer, die als Laien bei den Arbeitsverwaltungs-, Sozial- und Finanzgerichten mitwirken, ist ehrenamtliche Richter, denn wer da als Schöffe eingesetzt wird, sollte eine entsprechende Vorbildung mitbringen, also zum Beispiel als Schöffe an einem Finanzgericht etwas von Steuern verstehen. Aber an allen Gerichten haben alle Richter die gleichen Rechte und Pflichten, unabhängig von der Unterscheidung zwischen Berufsrichtern und Laienrichtern, also Schöffen bzw. ehrenamtlichen Richtern. Geleitet werden die Gerichtsverhandlungen aber immer von einem Richter, der Jura studiert hat, denn er kennt die Gesetze besser als die Schöffen. Die Schöffen sollen nur danach urteilen, was sie in der Verhandlung gehört haben. Sie bekommen keine Akteneinsicht und dürfen sich die Anklageschrift des Staatsanwalts nicht schon vorher durchlesen. Sie erfahren nur, was der Staatsanwalt, der Angeklagte, sein Verteidiger und die Zeugen im Sitzungssaal sagen. Und dazu kommt, was ihnen der hauptamtliche Richter im Besprechungszimmer sagt, weil er mehr rechtliche Kenntnisse hat. An Zivilprozessen wirken keine Schöffen mit. Bei Strafprozessen hat man große oder kleine Strafkammern. Die Strafkammern an Amtsgerichten und die kleinen Strafkammern an Landgerichten bestehen aus einem hauptamtlichen Richter und 2 Schöffen. In den großen Strafkammern sitzen neben den 2 Schöffen meist 3 hauptamtliche Richter und einer von ihnen hat den Vorsitz. Schöffen dürfen die Verhandlung nicht leiten, aber wenn es um das Urteil geht, sind sie gleichberechtigt. Die großen Strafkammern sind für besonders schwere Verbrechen zuständig. Ein Angeklagter kann nur verurteilt werden, wenn das mindestens 2/3 der beteiligten Richter richtig finden. Das bedeutet, dass auch bei einer großen Strafkammer mindestens einer der 2 Schöffen dem Urteil zustimmen muss. Bei einer kleinen Strafkammer können die 2 Schöffen mit ihrer 2/3-Mehrheit auch ein Urteil fällen, mit dem der hauptamtliche Richter nicht einverstanden ist, aber das geschieht sehr selten. In so einem Fall könnte man als hauptamtlicher Richter, wenn man mit seiner Meinung bei den Schöffen nicht durchkommt, den Prozess aussetzen. Aber die Begründung für das Urteil schreibt ja der Richter und natürlich muss er es gut begründen. Aber er kann es natürlich auch so begründen, dass es in einer Berufungsverhandlung allein deswegen aufgehoben wird, weil er es schlecht begründet hat und Berufung gegen ein Urteil können sowohl der Verteidiger des Angeklagten als auch der Staatsanwalt einlegen. Einem Jugendrichter am Amtsgericht München ist es in 16 Jahren tatsächlich einmal passiert, dass er von den beiden Schöffen überstimmt wurde. Um Schöffe zu werden, muss man die deutsche Staatsbürgerschaft haben, mindestens 25 und höchstens 70 Jahre alt sein und über ausreichende Deutschkenntnisse verfügen. Man darf nicht vorbestraft sein und nicht bankrott gemacht haben. Dann kann man sich bei der Gemeindeverwaltung bewerben oder von einem Verein, einem Verband oder einer Partei vorgeschlagen werden. Wer Schöffe wird, entscheidet dann der zuständige Wahlausschuss, und wenn der zugestimmt hat, kann man 5 Jahre lang bei Prozessen als Schöffe eingesetzt werden. Nach 2 Amtsperioden von je 5 Jahren muss man eine Pause einlegen und dann kann man sich wieder bewerben. Leider fällt vielen erst dann, wenn sie die Mitteilung bekommen, dass sie als Schöffen eingesetzt werden, ein, dass sie dafür keine Zeit haben. Da schreibt zum Beispiel eine Großmutter, dass ihre Tochter nun doch noch ein drittes Kind bekommen hat und sie jetzt kochen und die Kinder zur Schule bringen muss. Aber das geht nicht. Das war die Übungsaufgabe zu Nummer 418. Danke.